Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Simon und Tobias.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ball Hawks. Wir befinden uns in der Offseason. Der Super Bowl ist mittlerweile auch schon ein paar Tage her. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir doch wie so gut wie jeder Podcast einen schönen Mailback. Ihr habt uns eure Fragen gestellt und die werden wir in dieser Folge behandeln. Das mache ich natürlich nicht alleine. Heute dabei sind einmal der Jonas.
Servus, liebe Kinder.
Und der Simon.
Ein Hallo in die Runde.
Ja, tatkräftige Unterstützung und gleich geht's auch direkt zu den Fragen, aber ganz kurz noch zu den Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Laut einiger Medienberichten werden die Seahawks 2021 ein neues Mitglied in ihren Ring of Honor aufnehmen. Das haben sie letztes Jahr dann wohl auch schon geplant gehabt, aber dann nicht gemacht, da so eine Einführung in die franchise-interne Hall of Fame wohl nicht ganz so schön ist, wenn da keine Fans im Stadion sind. Mögliche Kandidaten dafür, um mal ein paar zu nennen, Sean Alexander, Steve Hutchinson, Matt Hasselbeck oder einer der neueren Seahawks-Legenden, Cam Chancellor. Darf man gespannt sein, für wen sich die Seahawks da schlussendlich entscheiden. Dann eine News, die eher Richtung Gerüchte geht. Es gab wohl erste lose Anfragen für den Tight End der Philadelphia Eagles, Zach Ertz, der ja bei Philadelphia nicht mehr ganz so zufrieden ist. Die Seahawks haben auch einen gewissen Need auf der Position. Auch die Indianapolis Colts, die gerade vor der Aufnahme noch für Carson Wentz getradet haben, haben wohl auch bei Ertz angefragt, ob das dann was wird. Mal schauen, ob das oder ob das nur ein typisches Offseason-Thema ist. Und dann eine News, die die ganze NFL, aber dann natürlich auch die Seahawks betrifft. Der Salary Cap wird in 2021 mindestens 180 Millionen betragen. Die Berichte bisher gingen von ungefähr 175 Millionen aus. Sprich schon mal 5 Millionen mehr, die man verplanen könnte. Der finale Cap ist aber immer noch nicht bekannt und damit haben die General Manager immer noch ein bisschen darauf zu warten, was die NFL ihnen am Ende doch zur Verfügung stellt. So, das waren die News für diese Woche, für diese Folge und jetzt geht's auch direkt ins Mailbag.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, und die meisten Fragen, und das ist, glaube ich, auch das bestimmte Thema, die in dieser Folge, das wird wohl die ganze Thematik rund um Russell Wilson sein. Es sollte eigentlich jeder mitbekommen haben, aber ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also während der Super Bowl-Woche, und das ist ja auch wirklich völlig wertungsfrei von mir, war Wilson in den Medien, wie jetzt in den letzten Jahren auch schon, sehr präsent und hat ja einige Interviews gegeben und hat das GQ-Cover mit seiner Frau Sierra, wie sagt man das denn, seziert?
Nein. Geziert.
Geziert, ja, dankeschön. Und der große Aufreger dieser ganzen Storyline rund im Super Bowl war eigentlich, dass Wilson bei Dan Patrick saß und meinte, er würde ja zu viele Hits kassieren und damit eigentlich ja, sowohl Front Office als auch Coaching Staff, als auch vor allem, und das ist das, was mich jetzt persönlich am meisten ärgerte, auch seine Teamkollegen in gewisser Weise unter den Bus geworfen hat. Und Dan Patrick hat auch im Laufe des Interviews gefragt, ob Wilson denn tradable sei und er meinte, ja, das wäre ja eine Sache der Seahawks und hat damit die Gerüchteköche so befeuert, dass angeblich wohl auch schon die ersten Teams mal lose angefragt haben, ob Wilson zu traden wäre. Ja, und das war ein Thema, was die Medien jetzt irgendwie bestimmt hat und von ruhiger Offseason war da irgendwie noch keine richtige Spur. Und jetzt erstmal ganz allgemein gefragt an meine beiden Mitstreiter. Was haltet ihr denn zu den Gerüchten rund um Russell Wilson aktuell? Wird er überhaupt Trade-Objekt sein? Wie schätzt ihr die Aussagen ein, die er da rund um den Super Bowl getätigt hat?
Okay, also ja. Erstens sage ich mal zum Thema Trade, es ist für mich keine Option oder es wird keine Option sein. Erstens muss er laut Vertrag eigentlich selbst einem Trade zustimmen. Das ist schon mal die erste Hürde. Und zweitens wissen die Seahawks genau, was sie an ihm haben. Deshalb werden sie ihn einfach nicht abgeben. Weil, ja, es ist halt, wo will er denn anders hin? Mal so die Gegenfrage. Ne? Also wenn er dann wirklich unzufrieden ist und jetzt die Chancen schwinden sieht, noch einen Super Bowl zu gewinnen, welches Team ist dann für ihn die eierlegende Wollmilchsau, ne? Die ihm eine Top-O-Line bietet, die ihm offensive Waffen wie DK bietet, die dann das Trade-Kapital hat, um ihn überhaupt zu holen und dann noch ja, das Vertragsvolumen schultern kann, was er kriegt. Da fällt mir jetzt spontan kein Team zu ein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber deshalb denke ich mal, also ein Trade ist meiner Meinung nach vollkommen ausgeschlossen.
Ich würde mich der Analyse vollkommen anschließen. Also aus meiner Sicht ist auch der Hauptpunkt, dass es einfach effektiv kein anderes Team gibt, was ihm das Gesamtpaket bieten kann, was wir ihm bieten können gerade. Deswegen kann ich mir zum einen nicht vorstellen, dass er tatsächlich nachher zu einem anderen Team gehen wird, was dann aus seiner Sicht auch passt. Und der zweite Punkt ist, wir haben gerade erst letzte Saison langfristig mit ihm verlängert. Da steckt er ja durchaus auch, hoffe ich zumindest, aber gehen wir ja alle von aus, ein Plan dahinter. Und der Plan wird nicht gewesen sein, wir zahlen ihm ein Jahr lang viel Geld und dann traden wir ihn. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich meine, man muss natürlich immer drauf gucken, ist der Spieler zufrieden? Weil wenn er nicht zufrieden ist, dann braucht man ihn auch irgendwie nicht zu halten. Das ist schon so. Aber letztendlich, Max hat das jetzt auch nochmal schön aufgearbeitet. 2016 hatte er die Saison, in der er am wenigsten gesackt wurde. Das war aber auch die mit der schlechtesten O-Line. Also da irgendwie eine Korrelation ziehen zu wollen zwischen O-Line-Stärke und Hits oder dann tatsächlich auch erfolgreichen Sacks, ist aus meiner Sicht auch irgendwie ein bisschen albern. Also er kann ja durchaus kritisieren, dass er aus meiner Sicht, aus seiner Sicht dazu zu schlecht geschützt wird. Aber das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich dann irgendwie zu einem Trade führen könnte. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen.
Ja, ich würde da, also man merkt so ein bisschen aktuell, dass diese richtigen Starspieler, also Deshaun Watson macht es ja aktuell vor, indem er öffentlich gesagt hat, dass er von den Texans weggetradet werden möchte, dass auch ein Wilson jetzt überlegt, wie er da Macht bekommt, aber irgendwie, wie er auch schon sagt, also wie so Jonas vor allem gesagt hat, wo möchte er denn hin? Und da zitiere ich gerne James Wiebe von Snap the Football Show, der in der mittlerweile vorletzten Folge gesagt hatte zu dem Thema, dass der schwächste Versuch, Kontrolle zu übernehmen, den ich je gesehen habe. Weil es ist nicht so, dass er jetzt noch ein Jahr Vertrag hat und kann sich dann irgendwie sein Team aussuchen. Irgendwie ist die No-Trade-Klausel, die ist ja wahrscheinlich auch nicht einfach so drin, also er selber will ja wahrscheinlich auch nicht wirklich weg und keiner kann diesen Trade schultern. Also ich finde es irgendwie eine komische Aussage und ein komischer Zeitpunkt, weil wie Simon gerade sagte, als die O-Line schlecht war, hat er trotzdem weniger Sex kassiert. Also es ist maßgeblich auch Wilson trägt dazu bei, dass, und das wissen wir ja, durch langes Ballhalten, durch Plays verlängern, dadurch macht er ja oft auch dann diese unmöglichen Plays, die dann in den Highlight-Shows rauf und runter laufen. Aber andererseits wird er natürlich auch gesackt und oft sind diese Sacks ja auch mit 5, 10, 15 Yards Raumverlust. Also er ist auch selber so ein bisschen Teil des Problems. Ja, und um dann so ein bisschen Richtung O-Line zu gehen, also ich glaube auch, dass 3/5 der O-Line eigentlich für nächste Saison gesetzt sind. Das ist einmal Rookie Damien Lewis, der ins zweite Jahr kommt, Duane Brown wird nächstes Jahr auf Left Tackle starten und Brandon Shell hat auch einen Vertrag für nächstes Jahr und war zumindest mal solide. Und dann sehe ich auch noch nicht so richtig, und das war ja auch eine oft genommene Frage, wen man da jetzt dazu holt, dass man jetzt auf einmal so einen Guard überbezahlt, wie zum Beispiel Joe Tuney von den Patriots, das sehe ich halt aktuell nicht.
Ja, also was ich noch ergänzen wollen würde, ist, also kann ich auch sonst nur zustimmen, ist, dass wahrscheinlich bei ihm so ein bisschen ja dieses Gefühl von verdammt, ich sitze zwar beim Super Bowl, aber ich sitze halt auch nur da und bin nicht auf dem Feld, da eine Rolle gespielt hat. Das kann ich schon auch irgendwie nachvollziehen, dass man dann da oben in der Loge sitzt, weil man gerade Walter Payton Man of the Year geworden ist und neben unserem NFL-Commissioner sitzt. Das ist schon irgendwie ein blödes Gefühl da in der Loge statt auf dem Platz natürlich. Ob das dann wirklich sein muss, dass man da seine O-Line so vor den und unter den Bus wirft, das ist aus meiner Sicht irgendwie schon irgendwie seltsam. Zumal, wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube nicht, dass wir jetzt teure O-Line-Man holen, die wir uns eigentlich nicht leisten können, weil wenn wir mal Richtung Cap Space gucken, dann ist da ja auch einfach nicht viel Platz, zumindest aktuell.
Ja, und ich glaube auch so ein bisschen, dass der Super Bowl mit Mahomes, weil Wilson ja auch letztes Jahr zum Beispiel oft den Vergleich mit den Chiefs gezogen hat, wo er letztes Jahr, und das darf man auch nicht vergessen, Stars gefordert hatte. Und ich glaube, das Spiel Bucks gegen Chiefs war auch so ein bisschen der Katalysator, wenn man gesehen hat, wie Mahomes da um sein Leben gerannt ist. Und er sich da, glaube ich, auch ziemlich gut wiedererkannt hat. Und ja, ich kann seine Kritikpunkte ja auch ein Stück weit verstehen, aber die Art und Weise, wie er es macht, das wirkt auch schon sehr geplant alles. Also es ist halt ein etwas anderer Wilson, weil wenn ich mir so Wilson der ersten Jahre vorstelle oder in Erinnerung rufe, oder wie er damals bei John Gruden im QB-Camp saß und nach jedem Satz yes sir gesagt hatte, also wie der bravste Schüler, den du dir vorstellen kannst, dann ist das jetzt schon erst gereift und er ist sich, glaube ich, auch seiner Reichweite bewusst. Ich glaube, um mal ein bisschen in Fragen weiterzukommen, ich glaube, wir haben zu Wilson damit schon fast alle Fragen so abgearbeitet, würde ich sagen. Das Einzige, was noch ist, ist Wilson denn nur Medienthema oder gibt es wirklich schlechte Stimmung? Weil für mich wirkt es so ein bisschen wie der Versuch, dass man vielleicht intern nicht weiterkommt, aber extern versucht, das Ganze anzutreiben.
Ja, also ich sag mal so, aus beruflicher Erfahrung weiß ich, dass Medien solche Themen gerne mit Kusshand aufgreifen. In dem Fall auch, bringt Russ halt eine, sagt man so schön auf Neudeutsch, eine Star Power mit, die halt auch überregional Aufmerksamkeit erregt. Und entsprechend groß wird das Ganze auch aufgemacht. Also da wird dann auf kleinste Details geachtet, wenn er sich im Interview nicht mit Go Hawks verabschiedet. Und dann tauchen auch irgendwie viele Experten auf, nicht nur im Boulevard, die glauben, dazu eine Meinung haben zu müssen und irgendwelche Details zu deuten. Und ja, also nach dem Playoff aus gegen die Rams kann ich mir gut vorstellen, dass die Stimmung nicht zum Himmel hochjauchzend war. Also auch im angesichts des Trends, dass die Offense halt ab Mitte der Saison so abgebaut hat und man eigentlich am Anfang der Saison gesehen hat, zu was man zum Leisten imstande ist, langsam. Und deshalb denke ich mal, dass so die Grundstimmung vielleicht nicht so ganz da ist, was das dann vielleicht noch so ein bisschen verstärkt haben könnte, kann ich mir vorstellen, ist, dass Wilson halt gut mit Brian Schottenheimer ausgekommen ist und der dann ja vor die Tür gesetzt wurde und dass er vielleicht deshalb auch so ein bisschen angefressen ist. Wir haben aber auch keinen selbst einen direkten Einblick und deshalb können wir da auch nur spekulieren. Traditionell weiß man ja, dass Pete Carroll und John Schneider und Russell Wilson eigentlich ein gutes Verhältnis haben. Deshalb glaube ich nicht, dass da irgendwie jetzt innerhalb von einem halben Jahr so komplett das Porzellan zerschlagen wurde, weil Russ durfte ja zum Beispiel auch bei der Auswahl von Shane Waldron als Offensive Coordinator mitreden und da sieht man auch oder sendet vielleicht auch das Front Office ein Signal, okay, wir hören auf dich, wir gehen auf deine Wünsche ein. Und generell ist so eine Offseason, ich meine, das ging jetzt wirklich mit dem Super Bowl los, aber generell ist so eine Offseason immer von Gerüchten geprägt und deshalb denke ich mal, dass das alles irgendwie ein normaler Vorgang ist. Es wird halt hochgehangen, weil es halt Russell Wilson ist in dem Fall.
Ich hoffe auch mal ehrlicherweise, dass er mit seiner O-Line nicht nur über die Zeitung kommuniziert, sondern dass vielleicht das Thema auch so mal anspricht. Also als Duane Brown, der eine wahnsinnig gute Saison auch im Pass-Blocking oder in der Pass-Protection hingelegt hat, hätte ich zumindest keinen Bock drauf, in der Zeitung zu lesen, meine O-Line ist crap. Das muss ich schon ganz klar sagen, aber da gehe ich davon aus, dass sie auch einfach in der Mannschaft ein anderes Verhältnis zueinander haben und anders miteinander kommunizieren als jetzt nur über die Presse.
Ja, ich finde generell finde ich den Anlass auch so ein bisschen fragwürdig. Ne? Also das ist halt, hatte Max auch im Newsletter geschrieben und angesprochen, ist halt so ein gefühlt nicht so differenziert. Ne? Also er sucht nicht die Fehler dann teilweise auch bei sich, weil wenn man mal auf die Stats der O-Line guckt, die haben sich 2020 in Sachen Pass Protection echt verbessert, sind in den letzten Jahren immer so in den Mid-20ern rumgedümpelt, was den NFL-Rang angeht. 2020 haben sie sich auf Rang 16 verbessert. Und er ist halt jemand, der lange den Ball hält. Also ich hatte mir mal aufgeschrieben, 3,04 Sekunden war der dritthöchste Wert unter den QB-Startern zum Ende der Saison nach Lamar Jackson und Tyler Heinicke. Und er hat auch in dieser Saison halt irgendwie so gefühlt wenig Pocket-Awareness gezeigt. Also für viele Sacks war er selbstverantwortlich. Da hatten wir auch intern in der Redaktion nochmal so eine Statistik rausgesucht. Also von 51 Sacks war er für 16 selbstverantwortlich, weil er einfach, ich sag's mal, platt dumm da reingelaufen ist. Das sind 31%, so viele wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Ja. Klar, teilweise ist dann so eine öffentliche Kritik auch gerechtfertigt, weil er ist halt der Star des Teams, er ist das Gesicht der Franchise. Warum man das in dem Fall dann in der Öffentlichkeit so spezifisch macht, schwer zu sagen. Also gefühlt schien er mir auch irgendwie nicht gut beraten zu sein. Also das war jetzt irgendwie, ja, also wenn man da einen professionellen PR-Berater hat, dann hört sich das vielleicht ein bisschen anders an. Und was dann halt auch so ein bisschen Geschmäckler hat, ist, dass irgendwie sein Kumpel Jake Heaps da in Seattle bei ESPN sitzt und dann hat er noch irgendwie ein Sprachrohr in den Medien und das schien mir alles nicht abgesprochen mit dem Team und mit den O-Linern schon gar nicht. Und wie ihr gerade schon angesprochen habt, ich würde gerne mal Mäuschen spielen, wenn es die ersten Meetings nach der Offseason gibt und er da mit seinen O-Linern zusammen in einen Raum kommt, wie die da zusammen kommunizieren. Also einfach wird das bestimmt nicht.
Ja, da würde ich noch eine letzte Anschlussfrage an Wilson und dann machen wir das Thema, glaube ich, zu. Wenn Wilson unzufrieden ist, warum spielt er nicht wie etwa Brady für weniger Geld? Soll er darauf hinausgehen? Er blockiert ja mit seinem Vertrag auch ganz schön Cap Space, aber man könnte ihn restrukturieren und die Seahawks haben wohl sogar die Option, den Cap also auf die Jahre zu verteilen. Die können das wohl flexibel gestalten. Das ist wohl auch im Gegenzug, dass Wilson die No-Trade-Klausel bekommen hat, haben die Seahawks sich dann diese Rechte gesichert. Sprich, sie könnten auch Geld freimachen und Wilson müsste gar nicht für weniger Geld spielen. Ja, aber das Thema weniger Geld oder dicke Quarterback-Verträge, die dann vielleicht auch ein Team leben, sind ja auch immer so ein bisschen bei Quarterbacks die Frage nach der Anerkennung. Und wenn dann so ein Russell Wilson seine Vertragsverlängerung hat, dann möchte er in diesem Moment der bestbezahlte Quarterback der Liga sein. Und wenn jetzt mal Holmes seinen Deal bekommen hat, der dann eine halbe Milliarde, und das ist einfach, das darf man eigentlich gar nicht aussprechen, das ist schon ziemlich pervers eigentlich, auch wenn das ein Superspieler ist. Aber ja, also es geht dann immer viel um Wertschätzung. Und ja, ich glaube, in dem Punkt der Karriere, in dem man einfach auf 10, 15 Millionen mal verzichtet, um das Team besser zu machen, da ist er aktuell einfach noch nicht. Oder habt ihr das da irgendwie, seht ihr das irgendwie anders?
Nee, sehe ich genauso. Also Case in Point, den du gerade gemacht hast, Tom Brady war einfach Free Agent und hat schon alles gewonnen und hat sich gedacht, okay, dann spiele ich nochmal eine Saison oder zwei und hat sich dann halt ja im Prinzip aussuchen können, wo gehe ich denn hin, wo sehe ich die besten Chancen, und hat in seiner Karriere so viel Kohle gescheffelt, der muss es einfach nicht mehr den Mega-Vertrag kriegen. Entsprechend günstig in Anführungsstrichen war dann für die Bucks und ja, das bringt es halt irgendwie mit sich, ne? Und Russ hat jetzt seit einem Jahr seinen Mega-Vertrag und wäre natürlich doof, wenn er darauf verzichten würde. Also das schon mal gar nicht. Und klar ist es dann für die Zukunft vielleicht eine Option, weniger Geld zu nehmen, aber der Vertrag läuft jetzt erstmal 4 Jahre. Sprich, in absehbarer Zeit wird da nichts passieren, was die Geldfrage angeht. Klar, hattest du schon angesprochen, Tobi, können die Seahawks da so ein bisschen capmäßig das Geld rumschieben. Aber ja, es geht einfach nicht, dass er für weniger spielt im Moment.
Ich habe einen Vorschlag zu machen. Wie wäre es, wenn wir uns alle sein brandneues Parfüm kaufen? dann kann er darüber verdienen und braucht in Zukunft die Kohle von den Seahawks nicht mehr und wir können die in vernünftige O-Line-Men stecken.
Da müssen wir aber eine Menge Parfüm kaufen bei den Seahawks, du meine Güte.
Ja, ich glaube, das sind die absolut passenden Schlussworte zu der Rubrik, was du willst für diese Folge. Ja, ein Thema, was jetzt auch rauf und runter und ja, hab wahrscheinlich auch schon viel gehört, aber ich glaube, jetzt ist wirklich alles dazu gesagt. Gehen wir mal eher vom Quarterback, der natürlich in der NFL alles überschattet, zu den Seahawks generell. Und da erstmal die allgemeine Frage, was sind eure größten Baustellen im Kader der Seahawks, außer vielleicht Offensive Line und Cornerback, wurde hier vom Fragesteller genannt?
Also für mich ist das vor allem die Situation auch in der D-Line. Da muss man jetzt einfach nochmal schauen, wie man mit dem relativ teuren Vertrag von Carlos Dunlap umgeht. So performt, dass er den Vertrag rechtfertigen würde, hat er aus meiner Sicht nicht. Ob man den irgendwie restrukturieren kann oder anderweitig verlängern kann, wäre da so die Frage. Also das ist für mich eine der Baustellen. Ansonsten O-Line, ja, Center und Left Guard, da hat Tobi aber auch eben schon richtigerweise gesagt, 3 von 5 Startern sind eigentlich sicher. Tight End ist für mich nicht so eine Baustelle, außer Waldron will die jetzt anders in sein Spiel einbinden. Dann könnte man sich das nochmal überlegen, aber da ist, also aus meiner Sicht ist auch einfach ein hochbezahlter Tight End, ist einfach in dem Cap-Rahmen, in dem wir uns bewegen, nicht drin. Und wir sind da eigentlich mit den 3, die wir jetzt am Roster haben, ganz gut besetzt. Wenn jetzt Disley auch nochmal richtig aus der Verletzungszeit rauskommt und in der Saison mehr aktiv eingebunden wird. Auch da ist ja die Frage noch, was mit Hollister passiert. Running Back könnte noch eine Thematik sein, wenn Chris Carson tatsächlich gehen sollte. Sieht zwar momentan nicht danach aus, aber das könnte noch eine Baustelle werden. Und ansonsten, klar, Cornerback definitiv, weil auch da ja gerade völlig unklar noch ist, was mit den beiden Free Agents passiert, mit Dunbar und mit Griffin.
Ja, bei Carson würde ich ganz kurz reingehen. Also, da hat gestern PFF einen Post gemacht, irgendwie mit, ich glaube, der war der zweitbestbewerteste Running Back oder irgendwie sowas, und die Agentin von ihm hat schon irgendwie irgendwas gesagt mit, sicher dir den Geldsack, mal deutsch übersetzt. Also ich denke, und die Berichte bisher waren auch, dass 50-50 Entscheidung ist und oder dass es eher wahrscheinlich ist, sogar, dass Carson halt den Vertrag, den er anstrebt, bei den Seahawks nicht bekommt, was ich auf jeden Fall befürworten wollen würde, weil da dreht sich alles so in einem Rahmen, 8 Millionen. Ist nichts, was ich jetzt zwingend in einen Running Back stecken wollen würde. Aber Jonas, wie siehst du denn das? Was hast du denn für Schwachstellen ausgemacht?
Ja, ich bin da ganz bei Simon. Klar haben wir dann gegen Ende der Saison auch gesehen, dass die Tiefe auf Wide Receiver vielleicht nicht so ganz so proper ist, wie wir uns das alle vorgestellt haben oder gewünscht haben. Aber ich denke mal, so das Thema Wide Receiver und auch Defensive Backs kann man noch im Draft angehen. Dazu vielleicht noch einen O-Liner holen, der immer bei den Seahawks immer so ein Thema mal positionsgerecht eingesetzt werden kann und nicht erst im Training Camp nochmal irgendwie von, keine Ahnung, Right Tackle auf Left Guard umgeschult werden muss. Da könnte man vielleicht noch den ein oder anderen Need so in der Tiefe füllen, aber sonst eigentlich das, was Sigmar gesagt hat. Also die Line sowohl in der Mitte als auch außen, gerade gegen so laufstarke, wenn man so laufstarke Teams in einer Division hat wie die Rams oder die 49ers. Und auf Tight End sehe ich auch keinen Handlungsbedarf. Da findet man, selbst wenn Hollister aus Finanzgründen noch irgendwie gecuttet wird, findet man sicherlich noch eine günstige Alternative in Free Agency, und ja, muss man schauen.
Ja, also so wie die Titans letztes Jahr auch eingesetzt wurden, die waren ja eigentlich auch im Passspiel vor allem unterrepräsentiert, da würde ich jetzt auch keine großen Ressourcen reinstecken, es sei denn wirklich Waldron sagt, er möchte viel mehr aus 12 Personnel agieren. Bei den Rams zum Beispiel haben ja Higby und Everett das auch viele Snaps gesehen und Targets. Dann ist man mit Disley und Hollister vielleicht oder Kobe Parkinson, der auch so ein bisschen untergeht, der letztes Jahr lange Zeit gefehlt hat, dann zu dünn besetzt.
Passspiel eine Waffe ist, ne? Wenn man sich ja mal so seine College sein College-Tape anguckt. Und klar, Frage ist, wie er das in die NFL transferiert, aber wenn wirklich Warden so auf Pass-Happy Tight Ends gehen sollte, dann denke ich mal, dass er mit Parkinson vielleicht auch ganz gut spielen kann.
Ja, der hat auch sehr sichere Hände. Hat, glaube ich, in seiner letzten College-Saison keinen einzigen Drop gehabt. Und das ist ja, glaube ich, vor allem für den Titan schon außergewöhnlich. Ansonsten, Running Back sehe ich halt irgendwie, kann man mal gucken, was man in Penny hat, was man in Dallas hat und dann irgendwie spät adressieren. Da würde ich gar keine großen Ressourcen irgendwie aufwenden auch für. Und ist schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, wir schneiden jetzt die Free Agents auch nur so ein bisschen an, denn Anfang März haben wir uns auch vorgenommen, wird eine Folge zu Free Agents kommen und da dann alles nochmal in der Tiefe und nochmal ein bisschen ausführlicher und genauer. Deswegen solche Fragen nach, welche Free Agents würdet ihr realistisch betrachtet sehen, das ist jetzt auch schwer zu beantworten, das ist bei den Seahawks, glaube ich, noch schwerer zu beantworten, da sie ja in der Free Agency eigentlich immer so ein sehr zurückhaltender Akteur in dem ganzen Markt sind. Die erste Welle der Free Agents wird meistens eigentlich ignoriert und dann irgendwann in der zweiten, dritten Woche schlägt man dann irgendwie zu. Eine ganz spannende Frage war, fand ich eigentlich, sollten wir einen der All-Star-Cornerbacks wie AJ Bouye, Richard Sherman oder Patrick Peterson verpflichten? Und die Frage geht dann jetzt an euch bald.
Das ist eine gute Frage. Ich hatte mir das hier irgendwo aufgeschrieben. Meine Meinung dazu. Also Sherman ist natürlich in Seattle mit seiner Vergangenheit klar immer ein Thema. Es war jetzt auch so unter der Woche, hat er auch irgendwie losgeworden, dass er zumindest bei den 49ers keine Zukunft mehr sieht. Also da wird er auf jeden Fall weggehen, so wie es aussieht. Ich bin nach seinem Abgang, der ja auch jetzt nicht so ganz so sauber war, bin ich jetzt persönlich auch nicht irgendwie sauer und sag dann von vornherein, nee, den will ich gar nicht zurückhaben. Deshalb fände ich eine Rückkehr von ihm eigentlich ganz, ganz positiv. Auch so als Spielertrainer hat er ja noch in seiner ersten Saison, als Shaq Griffin Rookie war, hat er ihn ja so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Ich denke, da gibt es vielleicht auch und neben dem Feld einen Mehrwert. Die große Frage bei ihm ist halt, kann er fit bleiben? Ne? Also wenn er dann irgendwie 3 Spiele pro Saison macht oder 3 Spiele nächstes Jahr macht und den Rest der Zeit verletzt ist, dann ist dann die Frage, welchen Mehrwert bringt er in einem Team? Patrick Peterson ist natürlich auch ein alter Bekannter. Ist auch erst 31, habe ich gesehen. Also das hörte sich dann immer so an, der ist schon Mitte 30 oder so. Und hat auch in der letzten Saison gerade gegen Seattle im ersten Spiel in Arizona gezeigt, dass er noch was drauf hat, gerade in der Coverage. Und das war natürlich so ein Ding, was Seattle gerade in der ersten Saisonhälfte gefehlt hat. Die wichtigste Frage ist natürlich, was wollen die Jungs für Kohle haben? Ne? Also wenn die da beide nochmal Kasse machen wollen und irgendwie, keine Ahnung, für 2 Jahre 20 Millionen fordern oder so, dann sage ich natürlich nein, danke. Aber wenn sie vielleicht so ein bisschen auf Veteranenbezüge gehen und da vielleicht so ein bisschen den berühmten Paycut nehmen oder so, dann wäre ich der ganzen Erfahrung, wie einer von den beiden, bin jetzt nur mal auf Sherman und Peterson eingegangen, mitbringen, wäre ich dem nicht abgeneigt.
Also ich würde mich dem tatsächlich anschließen und würde auch sagen, wenn der Preis stimmt, aber auch in erster Linie so als wirklich Coach in-game sozusagen. Viel mehr ist da wahrscheinlich an Leistung jetzt auch zumindest erstmal nicht zu erwarten. Wäre zwar toll, wenn, aber ja, das kann man dann in dem Alter irgendwann auch nicht mehr erwarten wahrscheinlich. Ich würde das mal so stehen lassen.
Ja, also ich kann jetzt Richard Sherman, nachdem er gesagt hatte, dass er nicht mehr zurückkehrt, auch wieder bedingungslos mögen. Weil der Abgang sowieso hat mich damals sehr geschmerzt, was eigentlich mein Lieblingsspieler war. Und dass er dann aber unbedingt zum Division-Rivalen gehen muss, um den Seahawks da noch zweimal im Jahr versuchen, einen reinzudrücken. Ja, das hat bei mir dann erstmal Spuren hinterlassen, ist aber mittlerweile auch wieder verwachsen. Alle drei Spieler müssten halt einen unglaublich franchise-freundlichen Vertrag unterschreiben. Das heißt auch, wenn sie ihn für 1 oder 2 Jahre holen, dass man ihn auch quasi ohne Deadcap cutten können müsste, weil man kann bei Sherman zum Beispiel, der 32 Jahre alt ist, einfach nicht davon ausgehen, dass er fit bleibt. Und Sherman hatte die letzten Jahre auch schon ein bisschen Probleme und deswegen, ich glaube, da spricht auch noch so ein bisschen der Dortmund-Fan aus mir raus, Rückholaktionen sind selten mit Erfolg geprägt und deswegen würde ich mich da wahrscheinlich auch eher gegen eine Verpflichtung eines Allstars aussprechen. Mein kleiner Teaser für die Free Agency wäre zum Beispiel, dass man einfach mit DJ Reed und Quinton Dunbar am Ende in die Saison geht und versucht da mit einer relativ günstigen Secondary, weil ich glaube, Dunbar auch nach der Saison jetzt auch wirklich nicht zu viel verlangen kann und DJ Reed ja auch noch sehr günstig spielt, da vielleicht eine relativ fähige Secondary hat und das würde dann auch gleichbedeutend sein mit einem Abgang von Griffin, der ja auch wieder bezahlt werden muss. Ja, apropos Bezahlung. Wir hatten beide Lines schon mal kurz angesprochen. Jetzt wird gefragt, was wäre denn cap-technisch euer realistisches Wunschszenario für Defensive und Offensive Line? Und da will ich jetzt vielleicht erstmal an Simon geben, der ja zum Beispiel schon einen Ex-Bengal cutten wollte.
Ja, cutten habe ich nicht gesagt. Cutten habe ich vielleicht nur durch die Blume heraus angedeutet. Also ich weiß nicht, ob ich ihn cutten würde, aber ich würde ihn auf keinen Fall zu dem Preis behalten. Ich glaube, der kostet uns nächstes Jahr 13 Millionen. Wenn ich es richtig auf dem Kopf habe, ja, er ist maximal die Hälfte wert. Ist so. Also du kriegst auch einen D-Liner oder einen End, der in ähnlicher Weise performt für die Hälfte des Preises vermutlich. Ich habe jetzt zwar keinen gerade im Kopf, ehrlicherweise, aber da wird sich auf dem Markt da was tun, nehme ich mal an. Also um einfach Space zu eröffnen, um in der O-Line was einkaufen zu können, was jetzt nicht Mike Iupardi auf Veteran Minimum ist oder so, brauchst du halt die Kohle und die wirst du dir nur in den ganz teuren Verträgen holen können. Wir werden vielleicht nachher nochmal sprechen über, was weiß ich, Bobby Wagner, Tyler Lockett, so als potenzielle Trade-Targets, auch wenn wir das niemals wollen alle, aber das wäre eine Möglichkeit. Wir werden vielleicht nochmal sprechen über einen Vertrag von KJ Wright, was da überhaupt drin wäre. Also eigentlich kann es nur funktionieren bei denen, die aktuell Vertrag haben und die einfach einen teuren Vertrag haben, da was rauszuziehen, weil mit dem, ich will das jetzt nicht irgendwie abschätzig sagen oder so, aber diese ganzen Pizzles-Verträge von den jungen Spielern oder von den Spielern, die einfach noch nicht so viel Erfahrung in der NFL haben, also das tut uns ja nicht weh. Wehtun die ganzen dicken Verträge. Der von Russ, der von, keine Ahnung, halt eben von Dunlap, von Lockett, von Wagner, das sind die wehtun. Da musst du was freimachen, sonst hast du keine Chance.
Ja, ich würde mich Stand jetzt sogar für Dunlap noch aussprechen, denn ich denke, in der Free Agency ein Defensive End zu bekommen, und Dunlap war ja in seiner ganzen Karriere nie ein wirklich Elite-Edge-Rusher, aber er war immer eine sehr gute Konstante. Das hat sich dann statistisch auch durch seine ganze Karriere da gezogen. Und man hat irgendwie ja auch gesehen, dass nach dem Trade von ihm auch der Pass-Rush besser war. Und ich bezweifle es dann leider, dass mit 14 Millionen ein vergleichbarer Ersatz irgendwie verpflichtet werden könnte. Wobei ich denke, also da müsste man wirklich auf diese weichen Faktoren setzen, um ihn vielleicht zu entlassen und dann wiederzuholen zu der Hälfte des Preises, denn ich glaube, Dunlap war ziemlich begeistert von dem, was er vielleicht jetzt aus Cincinnati kannte und wie dann die Kultur und alles und das Team rund um Pete Carroll und Seattle Seahawks sind. Und ja, wenn man darauf irgendwie setzt und er sagt, ja, ich habe jetzt aber schon 10 Jahre und ich möchte aber nochmal die Chance auf den Ring haben und er verzichtet dann darauf, ja, dann denke ich, das wäre so das Traumszenario, weil wir auch hier schön träumen dürfen. Aber ansonsten würde ich mich wahrscheinlich sogar zum Normalpreis für Dunlap aussprechen. Ja, Offensive Line, du hattest es gesagt, Mike Iupardi mit Pizzle-Vertrag. Ja, also ich sehe halt nicht, wie man ohne wirklich die Bank auszurauben, da sofort einen Qualitätssprung in der O-Line bekommt. Und das deswegen, ach, das auch nochmal mit Wilson und den Aussagen, das passt irgendwie alles vorne und hinten nicht. Weil ich glaube, er verfolgt die NFL ja auch ziemlich gut und weiß auch, dass es irgendwie jetzt nicht so was Realistisches ist, dass er nächstes Jahr eine Top-5-O-Line mal eben zusammengeschustert bekommt. Also ja, also mein Wunschszenario ist, Defensive Line behalten und für Minimum die O-Line auf einmal Top 5 hieven, und das wird absolut nicht passieren. Also irgendwie alles sehr verzwickt, und das ist aber auch irgendwie das Schöne an dem ganzen System der NFL mit dem Salary Cap, dass da nicht ein Team, was vielleicht reicher ist als andere, einfach alles zu sich holen kann, und dann schauen wir mal, wie die Liga so funktioniert. Jonas guckt so abwarten, weil vielleicht mal, um die Hörer mal abzuholen, erste Mal heute mit Video, deswegen sind vielleicht auch so ein paar Haker drin, weil das ist schon ein bisschen ungewohnt, auch mal den anderen dabei zu sehen, und ja, hoffentlich müsst ihr das nicht irgendwann auch mal alles ertragen, diesen Anblick. So, Free Agency hätten wir, glaube ich, dann mit.
Das war jetzt schon hart.
Ich nehme mich auch selber mit ins Boot. Ja, Free Agency, wie gesagt, kommt noch eine ausführliche Folge. Gehen wir mal so Richtung NFL Draft. Und die erste Frage, die mir da sofort ins Auge sticht, ist: Kann es sein, dass wir fast keine Picks haben? Und das stimmt leider. Man hat ja Jamal Adams fürstlich bezahlt, und die aktuellen Picks für den NFL Draft sind ein Zweitrunden-Pick, ein Viert-, Fünft- und ein Sechstrunden-Pick jeweils. Und ich meine, dass auch über die Kompensationspicks dieses Jahr nichts reinkommen wird. Also gehen die Seahawks sehr schmal bewaffnet in den Draft, und früher hat man dann einfach den Erstrunden-Pick nach hinten getradet und konnte dadurch generieren, oder hat Frank Clark getradet. Gibt es für euch in diesem Kader aktuell Szenarien, wo ihr euch einen Trade vorstellen könnt, wie zum Beispiel Wagner, Adams oder Tyler Lockett, um wieder Draft-Munition zu sammeln?
Trade-Material von den dreien, die du genannt hast, sehe ich jetzt nicht, also zumindest nicht die drei. Und auch der Eindruck, dass wir dass die Seahawks wenige Draftpicks haben, den kann man gewinnen, ja. Das sind insgesamt 4, wie du gerade schon gesagt hast. Aber das war halt auch 2019 so. Und da hat John Schneider dann am Ende als General Manager auf einmal 11 Picks draus gemacht. Da war dann auch der Trade von Frank Clark mit drin.
Ja, das hat mich damals sehr geärgert, weil ich nämlich die Rookies vorstellen sollte und dachte, das wird dann diesmal 4-5 Spieler maximal, und am Ende muss ich für 11 Leute was schreiben.
Ja.
Danke dafür.
Ganz schöner Riemen, ja. Danke, John Schneider, genau. So ein Frank Clark gibt es diese Saison vielleicht nicht, obwohl, wo ich mir teilweise einen Trade vorstellen könnte, den ich nicht ausschließen würde, ist zum Beispiel Jerron Reed. Also der hat jetzt für mich, der kriegt auch jede Menge Kohle, ich glaube etwas 10 Millionen, 11 Millionen, weiß ich gar nicht. Und hat für mich letzte Saison auch nicht so geliefert, wie es sein Geld, das er kriegt, eigentlich, ich sag mal, ja, nicht voraussetzen würde, aber wie man es erahnen könnte. Deshalb könnte ich mir da vorstellen, dass es da noch Potenzial gibt, um noch ihn vielleicht zu traden und dann noch ein paar Picks sich da zu holen. Deshalb, Wagner und Adams, die werden auf keinen Fall getradet. Also gerade Adams nicht für das Draftkapital, was man da ausgegeben hat, muss man ihm einfach, da haben wir schon oft genug gesagt, einen Vertrag geben, weil ansonsten, wofür hat man es dann gemacht? Stichst du dann auch irgendwie als Seahawks nackig in der Erbsen, wie man hier im Bergischen so schön sagt. Bobby Wagner ist einer der unangefochtenen Anführer auf der Defense-Seite und im gesamten Team, den wird man auch nicht abgeben. Und ja, Tyler Lockett, das war ja immer in den letzten Wochen so ein bisschen im Gespräch, der könnte eine Option sein. Allerdings hat er sich halt so ein bisschen der Offense mit angepasst und gegen Mitte und Ende der Saison abgebaut. Und ja, klar, wird er auch älter, ist jetzt, glaube ich, kurz vor 30, 28, 29. Also es war aber so das erste Mal in seiner Karriere, wo er richtig so eine Saison hatte, wo er dann auch mal so ein Tief hatte gegen Ende. Und da muss man dann immer noch sehen, okay, der hat in dieser Saison trotzdem einen Franchise-Rekord für Catches aufgestellt. Und klar, weiß man jetzt nicht, wie bei allen anderen Spielern auch, wie geht denn seine Entwicklung so weiter? Fakt ist, er hat eine gute oder eine exzellente Chemie mit Russell Wilson, die auch über diese letzten schwachen Wochen nicht verschwindet. Dazu ist er immer noch ein verlässliches Ziel, wenn sich die Offense dann findet. Und mit DK Metcalf bildet er für mich eines der besten Receiver-Duos der Liga. Deshalb denke ich mal, für mich ist es eigentlich keine Option. Da gehe ich eher mit Reed, würde ich sagen.
Also ich muss sagen, Reed ist mir die sympathischere Option, aber durch die Leistungen in dieser Saison rechtfertigt er halt auch keinen großen Trade-Gegenwert, ehrlicherweise. Also wenn wir ihn traden, dann tun wir das vermutlich eher, um wirklich Cap zu sparen. Und es ist auch da die Frage, ich meine, dass das Cap-Space sinkt in der gesamten Liga. Auch andere, da sind auch jede Menge andere Teams dabei, die Probleme haben, ihre Kader überhaupt passend zu kriegen. Es wird vielleicht auch einfach nicht viele Teams geben, die da auf der anderen Seite bereit sind, ihn aufzunehmen mit dem hohen Vertrag. Also und dann zusätzlich eben auch noch einen Preis dafür zu zahlen in Form von Draftpicks. Ich weiß halt nicht genau, ob es da überhaupt jemanden gibt, der ihn haben will in dem Sinne. Bei Lockett, ja, wenn man sich mal New England anguckt als potenzielles Vergleichsteam, dann wäre Tyler Lockett einer der Kandidaten gewesen, die in New England irgendwann über die Wupper gegangen wären für eben Draftkapital und für mehr Capspace. Das ist vielleicht eine der einfach unangenehmen Entscheidungen, die man treffen muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Ich finde das auch nicht schön, ich habe den auch gerne bei uns, aber wenn man in der Breite stärker werden will, dann muss man sich nun mal von Starspielern trennen und kann nicht viele Starspieler haben. Und ansonsten, ja, gibt es eben nicht viele, wo man das machen kann. Aus meiner Sicht sind Reed und Lockett so fast die Dunlap, wie ich ja eben gesagt habe, aber da hat Tobi ja auch einschränkend gesagt, hast vollkommen recht, das geht dann wahrscheinlich am ehesten über diesen Wohlfühlbonus. Ansonsten sehe ich da nicht viel, wo wir was machen können. Danach kommt dann Jamal Adams, hat Jonas gerade gesagt, Quandre Diggs brauchen wir auch. Brandon Shell ist günstig im Vergleich zu seiner Position. Jason Myers wollen wir, glaube ich, nach der Saison nicht abgeben. Michael Dixon auch nicht. Rashad Penny ist dann schon bei nur 3 Millionen Capspace, den der nimmt. Das ist ja schon fast nichts mehr. Also
der ist noch auf seinem Rookie-Vertrag.
Der ist noch gut, der First-Rounder halt. Ne? Die sind halt relativ teuer, auch im fünften Jahr dann schon. Da sind nicht viele Spieler, bei denen Potenzial ist. Vielleicht nimmt Duane Brown auch noch irgendwie so ein Altersrückschritt im Gehalt in Kauf. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, warum sollte er das tun bei den Leistungen, die er abliefert. Da ist nicht viel, was zu machen ist, und dann wird es aus meiner Sicht am ehesten dann noch so ein Tyler Lockett treffen.
Ja, schön, dass du die New England Patriots ansprichst, weil ich denke, obwohl diese Teams von der Kultur her kaum anders sein könnten, glaube ich, mit Bill Belichick und Pete Carroll an Front, operieren diese Teams ja eigentlich auch dann, finde ich, in so vielen Dingen dann ähnlich oder gleich. Und Tyler Lockett ist halt genau so ein, wie du sagst, so ein Beispiel, was bei den Patriots jetzt getradet werden würde. Die Fans würden aufschreien und es wirklich miserabel finden. Im Endeffekt sind die Patriots aber auch sehr lange Zeit sehr erfolgreich gewesen. Und ich habe damals auch bei dem Frank-Clark-Trade zum Beispiel gesagt, dass ich das so nicht gut fand. Aber im Endeffekt hat man daraus ja jetzt nicht 1:1 was Gutes gemacht, aber man konnte damit wieder im Draft nachlegen. Und auch wenn der Draft als eine gewisse Lotterie und Dartpfeile werfen ist, aber man hatte auf jeden Fall viel mehr Dartpfeile. Und deswegen, bei Lockett ist es halt schwierig, weil er ja auch in dieser Saison, aber auch in der letzten Saison, sobald er auch angeschlagen ist, und der braucht 100%ige Fitness, und die kannst du in der NFL über eine gesamte Saison einfach nicht garantieren, aber er baut so stark ab, sobald er angeschlagen ist, was ich ihm jetzt nicht mal irgendwie vorwerfe, aber gib ihm jetzt nochmal 1-2 Jahre, dann ist diese Produktion, die er über Jahre gebracht hat, wahrscheinlich im Keller, und dann kriegst du dafür nichts mehr, und er belastet einen den Cap schon viel. Und dann aber die andere Seite der Medaille ist ja auch, ich spreche mich hier immer wieder dafür aus, dass wir eigentlich noch mindestens einen guten dritten Receiver brauchen. Und wenn wir jetzt unseren zweiten guten wegtraden, dann sind wir da nämlich auch total schmal. Und Metcalf, so sehr ich ihn mag, alleine schultern kann er es nicht. Und ich glaube auch, dass er vielleicht auch gar nicht so weit ist, um sich da, weiß nicht, dauernd gegen Doppeldeckungen durchzusetzen, die er dann auf jeden Fall ziehen wird. Deswegen ist das sehr schwierig, aber wie Simon auch schon sagte, Luckett ist der Einzige, der wirklich vernünftiges Draftkapital einbringen könnte. Ganz klar. Also, da, das muss man sich leider vor Augen führen und sollte es wirklich zu irgendeinem Szenario kommen, dann sollte man, da darf man darüber verärgert sein, aber sollte dann aber auch die Perspektive des Teams einfach mit betrachten, bevor man da wütend zum Beispiel in den sozialen Medien und seinen Frust da freien Lauf lässt. Zum NFL-Draft noch. Was sollte früh gedraftet werden? Schwierige Frage. Was wäre das Erste, was ihr im Draft adressieren würdet? In der zweiten Runde Pick 59 wäre das jetzt aktuell.
Pick 59, zweite Runde würde ich, hatte ich mir aufgeschrieben, in Richtung Cornerback vielleicht nochmal gehen. Das ist so, beziehungsweise Defensive Back ist für mich so das Thema. Man weiß nicht, was mit Shaq Griffin passiert. Also ihn dann mit einem großen Vertrag auszustatten, das hat er in der Saison einfach nicht gerechtfertigt. Und wenn man sich da so ein bisschen Tiefe schaffen will, wenn man mit Dunbar und Reed in die Saison gehen würde, dann würde ich da vielleicht zugreifen. Wide Receiver sehe ich jetzt nicht so. Da hatten wir gerade drüber gesprochen. Wenn man Lockett und Metcalf hat, hat man eine gute Nummer 1A, Nummer 1B, würde ich mal sagen. Frage ist danach dem dritten. Aber da könnte man auch in Free Agency zuschlagen. Ich hatte jetzt die Woche, wurde spekuliert, das kam nicht bei allen bei uns in der Redaktion gut an, aber ein Name, der da kursierte, war Golden Tate, nicht wahr, Tobi? der die Giants wohl verlässt. Und der ist für mich so als Speedster und als Slot-Receiver, trotz seines Alters, hatte noch eine gute Qualität aus meiner Sicht. Hat, glaube ich, auch eine gute Verbindung zu Pete Carroll, ein gutes Verhältnis, der heute noch behauptet oder heute noch sagt, dass er es eigentlich bereut hat, dass Tate 2014 nach Detroit gegangen ist. Also das könnte man von mir aus auch in Free Agency nochmal adressieren. Aber der erste Draft Need ist für mich Defensive Back und da gerade Cornerbacks.
Ich muss dazu gestehen, dass ich mich bisher absolut nicht mit Tape oder sonst irgendwie was auseinandergesetzt habe. Keine Ahnung habe, wer so außerhalb der vielleicht Top 5 irgendwann mal realistisch auf irgendwelchen Boards auftaucht oder so. Deswegen weiß ich auch nicht so genau, wie jetzt Tiefe von irgendwelchen Klassen sind oder so. Für mich kommt es ganz darauf an, wie die Free Agency bis dahin läuft. Wenn wir jetzt Lockett traden vor dem Draft, dann halte ich es für eine absolut sinnvolle Option, in der zweiten Runde auf Wide Receiver zu gehen. Da kannst du halt eben so einen DK Metcalf ziehen, ne? Der dir dann über 4 Jahre relativ wenig kostet und relativ stabil vermutlich dann abliefert. Das ist schon eine gute Idee. Ansonsten kann ich mir auch gut vorstellen, in die D-Line zu gehen, wenn wir Jaron Reed abgeben. Also einen Defensive Tackle wirst du auch einen halbwegs vernünftigen in der zweiten Runde noch finden. Also wie gesagt, es kommt für mich extrem darauf an, was wir jetzt vorher noch machen. Und kann man jetzt gerade aus meiner Sicht überhaupt nicht sagen.
Ja, soll ja auch erstmal nur so eine erste Einschätzung sein, denn die Free Agency wird natürlich da irgendwie maßgeblich alles nochmal verändern an Needs, was man hat. Man kann ja hoffen, dass man vielleicht günstig in der Free Agency echt nochmal das ein oder andere Loch stopft. Also wenn
aber Lockett, was sagt denn unser College-Experte zu dem Thema? Du hast da noch gar nichts zu gesagt, Tobi. Du bist doch von uns dreien aktuell der sich da am meisten auskennt, oder?
Ja, ich hoffe doch. Also wenn Simon sagt, er hat Geist getan und ich würde sagen, ich würde mich schlechter auskennen, dann sehe es sehr düster aus bei mir. Also ich würde auf jeden Fall erstmal auch nach dem Positionswert gehen. Ich würde Running Back und Defensive Tackle beispielsweise ganz nach hinten schieben. In der zweiten Runde, also wenn Lockett beispielsweise für einen Zweitrunden-Pick getradet wird, dann ist eigentlich in der zweiten Runde ein Wide Receiver Pflicht. Aber selbst wenn Lockett bleibt, wäre für mich auf Pick 59 bei der Tiefe der Wide Receiver-Klasse dieses Jahr, letztes Jahr galt ja schon als ziemlich gut und ja, da streiten sich momentan, glaube ich, die Experten so ein bisschen rum, ob diese Klasse nicht vielleicht sogar doch noch besser und noch tiefer ist als die letztes Jahr. Und da waren halt Spieler wie Jerry Jeudy, CeeDee Lamb und so weiter dabei. Deswegen würde ich auch in Runde 2 vielleicht nochmal Wide Receiver gehen. Dann hat man diese dritte Option oder die zweite vermutlich sehr gute, weil da wird auf jeden Fall noch was auf dem Board sein. Das wäre so das Erste, was ich da irgendwie mir holen würde, wo ich den meisten Mehrwert in diesem Team und auch in der Offense dann sehen würde, weil ich glaube, ein dritter Receiver den Seahawks so unglaublich gut tun würde. Man könnte dann irgendwie Lockett mehr in den Slot stellen oder Receiver X, der dann dazukommt. Und ja, das wäre so mein Wunschszenario. So Offensive Line im Draft, zweite Runde oder so, fände ich auch, also wenn ein guter Tackle fällt, dann vielleicht, aber grundsätzlich brauchen die ja sogar meistens 2 bis 3 Jahre wirklich, also das ist jetzt eine sehr pauschale Aussage, aber die brauchen vom College zur NFL oft, vor allem im Passblocking, noch einiges. Das sieht man ja auch an Damien Lewis aktuell, dass er im Runblocking weiterhin sehr stark ist, aber in der Pass-Protection leider ein bisschen schlechter spielt. Deswegen wäre für mich so O-Line das, was man in der Free Agency vielleicht mit einem Veteran adressieren könnte und dann im Draft, dass das so früh für mich jetzt erstmal keinen Sinn macht. Ja, das wäre so mein Traum, also ein richtig starker Receiver. Das wäre gut. Zustimmendes Schweigen finde ich immer gut. Dann haben wir eigentlich den harten Teil, sag ich mal, erledigt für heute. Jetzt haben wir noch die Fragen, auf die sich Jonas, ich glaube, der freut sich schon seit Wochen quasi, ja, darauf, dass er jetzt endlich darüber sprechen kann.
Konnte kaum mehr schlafen heute Nacht, ja.
Ja, das glaube ich. Und du hast ja auch von deiner ausufernden Vorbereitung geschwärmt. Ich glaube, so von deinen 3,5 Seiten sind 2 ja nur dazu. Ja, also,
ich habe aufgemalt.
Die erste Scherz. Frage ist, die erste Designer auch noch. Die erste Frage ist es bekannt, ob es neue Trikot-Designs gibt? Das Einzige, was ich dazu erstmal sagen kann, die NFL hat ja die Regel, dass man sein Trikot nur alle 5 Jahre wechseln darf. Und der letzte Trikotwechsel war in 2012. Also theoretisch dürften die Seahawks, ich selber finde die Trikots immer noch sehr schön. Man muss da meiner Meinung nach nichts ändern. Aber was sagt niemand dazu? Sind schon Vorlage und Entwürfe bei dir angekommen?
Bisher noch nicht. Und bisher hört man auch noch nicht, dass da irgendwelche Trikots redesigned werden. In der letzten Saison waren ja mit Atlanta und Tampa Bay einige oder 2 Teams dabei. Die Rams und die Chargers haben sich auch nochmal verändert, was die Uniform angeht. Ich bin aber auch vollkommen bei dir. Ich finde die Trikots, die Seahawks im Moment haben, die sind von 2012, also fast 10 Jahre alt. Aber ich finde die immer noch zeitlos, ich finde die immer noch cool. Und ja, deshalb wird sich da nichts ändern, denke ich mal. Auf der anderen Seite gibt es ja immer noch einen Bobby Wagner, der ja schon ewig gefühlt dafür plädiert, irgendwie mal so All-Black-Uniforms oder Trikots einzuführen, mit so, was, wie sagt er immer, irgendwie mit so neongrünen Akzenten, also Nähten und Logos und hast du nicht gesehen. Und was eben gerade in Seattle immer noch extrem beliebt sind natürlich die Retro-Jerseys aus der Steve Largent-Ära. Die sind da noch extrem gefragt. Da gibt es ja einige Teams in der NFL, die in Retro-Trikots teilweise spielen, zum Beispiel die Packers und die Steelers. Die dürfen das aber, weil die eine NFL-Regel, ich sag mal, ausnutzen, eine von den strikten, die es da gibt. Und zwar, das ist, dass die Teams unter der Saison ihre Helmfarbe nicht wechseln dürfen. Und da haben die Packers ihre gelben Helme, die sie auch früher mit ihren Retro-Trikots getragen haben, und die Steelers ihre schwarzen Helme. Deshalb dürfen die dann auch mal in Retro-Trikots spielen. Bei den Seahawks geht das nicht, weil sie haben halt dunkelblaue Helme im Moment. Und die Helmfarbe aus dieser Retro-Zeit, aus der Steve Largent-Ära, die wäre halt Silber. Deshalb verstoßen die dagegen würden sie gegen diese Regel verstoßen. Da ist aber auch schon länger im Gespräch, dass diese Regeln ab 2022 zum Beispiel aufgehoben werden könnte. Sprich, dann werden die Teams auch in der Lage, Simon schüttelt mit dem Kopf, werden die Teams in der Lage, ihre Helmfarbe zu wechseln, und da könnten die Seahawks dann auch in Retro-Trikots spielen, die zum Beispiel DK Metcalf von Steve Largent diese Saison 2-3 Mal vorm Spiel getragen hat. Da hätte ich auch nichts gegen. Also gegen so ein Retro-Trikot, das sieht sehr, sehr cool aus, sehr, sehr minimalistisch und ja, habe ich nichts gegen.
Ich habe nicht zu viel versprochen, oder?
Nein!
Nee, wirklich nicht. Aber jetzt mal.
Ihr wolltet diese Antwort haben. Ich habe sie
geliebt. Ich bin ein bisschen fassungslos, was es alles, für was es alles Regeln gibt. Das wusste ich tatsächlich überhaupt. Ja,
das ist halt die NFL. Ne?
Aber jetzt mal ganz kurz den Schweif nach Los Angeles. Ist es nicht marketingtechnisch einfach ein absolutes Desaster, dass zwei Teams in LA sind, sowieso schon, und beide sind blau-gelb? Und das, also, da hat auch keiner mal richtig nachgedacht, glaube ich, ne? Aber gut, dann, also da Simon sich jetzt so vornehm zurückgenommen hat beim Thema Trikots, dann möchte ich aber jetzt trotzdem mal wissen, welches der Trikots gefällt euch am besten und welche Farbkombination würdet ihr euch mal wünschen? Und da darf jetzt Simon gerne mal loslegen, wenn er überhaupt ein Trikot oder muss einfach nur Seahawks drauf sein. Und
wenn er überhaupt Geschmack hat, wolltest du sagen, ja?
Ja, das mit dem Geschmack ist so eine Frage. Ich würde da tatsächlich zu Nein tendieren, aber ich habe tatsächlich ein Lieblingstrikot und das ist ganz eindeutig Action Green.
Guter Mann.
Für mich auch tatsächlich Full Action Green, also auch grüne Hosen, auch grüne Stutzen, wobei ich die Kombination mit den blauen Hosen auch ganz nett finde, also die gefällt mir auch, aber bei mir ist es ganz eindeutig Action Green, das ist auch das Trikot, was ich am liebsten trage, da habe ich eins mit Bobby Wagner hinten drauf, das gefällt mir immer sehr gut, wenn ich das anhab. Ja, genau, und Kombinationen, ja, ehrlicherweise, darüber habe ich mir tatsächlich bisher keinerlei Gedanken gemacht, weil ich auch selten auf die Hosen gucke, muss ich sagen, sondern eigentlich eher das Spiel verfolge.
Also meine Freundin guckt oft auf die Hosen und sagt, es wäre ja total schlimm, dass Footballspieler in Leggings rumlaufen. Das nochmal dazu. Ich würde auch mich anschließen, Action Green Trikot ist das Liebste, aber die dunkelblauen Hosen müssen dazu, sonst ist mir das zu viel Heuschrecke und grünes Trikot, blaue Hose, auch Grüße an meinen Heimatverein, FC Krai, auch mal genannt jetzt hier im Podcast. Die laufen genauso rum und da ist wahrscheinlich auch diese Verbindung Seahawks und mein alter Fußballverein so ein bisschen daherrührt. Und Jonas, du auch Action Green, komplett.
Ja, ihr habt es eigentlich
oder,
schon
komplett. Oder Throwback.
Ja, Throwback würde ich jetzt auch nicht nein sagen, aber von den aktuellen Trikots, die es da zur Auswahl gibt, hier dieses Wolf Grey, da spielen die sowieso nur Scheiße drin, das ist das gehört für mich in die Tonne, aber Action Green auf jeden Fall und auch die Kombination, ihr habt das quasi gerade alles schon genannt, was ich vielleicht auch mal ganz spannend finden würde, wären die dunkelblauen Trikots, also die Heimtrikots mit so Action Green Hosen. Ich weiß nicht, ob das geht, ob die das mal ausprobieren können. Das wäre vielleicht noch eine Kombination und ansonsten hat man eigentlich schon alles gesehen, aber die Kombination Action Green plus die Navy-farbenen Hosen, das gefällt mir auch sehr gut.
Ja, ich bin ja jetzt auch sehr froh, dass keiner das graue Trikot genannt hat, sonst hätte es hier, glaube ich, noch eine kleine Keilerei gegeben oder auch die weißen Trikots finde ich auch jetzt nicht wirklich berauschend, aber da habt ihr ja jetzt alle hier ein bisschen Geschmack bewiesen, da bin ich ja sehr glücklich drüber.
Sind wir alle auf Linie hier, das ist doch
gut. Ja. Ja, Haarlinie, ne? Das kommt auch noch.
Oh ja, ja.
In der tiefsten Offseason.
Ja, aber dazu brauche ich Max länger.
Ja, vielen Dank für eure Fragen. Ich hoffe, dass wir sie ausreichend, soweit wir denn können, beantwortet haben. Und jetzt geht's ab ins Two-Minute Warning.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Und da nur ein ganz kurzer Ausblick in die nahe Zukunft. Anfang März wird es eine Free-Agency-Folge geben. Da wird dann alles, was ihr Richtung Free-Agency-Spieler halten, Spieler verpflichten oder auch laufen lassen, wie zum Beispiel so ein Spieler wie KJ Wright, der da ein spannendes Thema sein dürfte, besprochen auch mal in aller Gänze und im Detail. Dafür haben wir heute ein bisschen weniger Zeit für aufgewandt. Und dann nach der Free Agency ist ja auch vor dem NFL Draft für mich eins der schönsten Wochenenden im gesamten Kalender. Super Bowl ist ja aktuell nicht für Seattle, aber NFL Draft, da freue ich mich jetzt schon riesig drauf und kann es kaum abwarten. Da wird dann auch vorher, nachher einiges zu kommen und ja, dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns natürlich standesgemäß mit einem Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown!
Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.